der Gedanke, dass ich hier Fleisch essen muss, dass jedes Kind Schnitzel, Steak und alles Mögliche und einen Fisch einmal die Woche essen muss, damit es hier gut versorgt ist. Der Gedanke ist heutzutage weit überholt. Da gibt es genug Lebensmittel und Nahrungsmittel, die einem genau das auch geben, was in diesen tierischen Produkten drin ist.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden. Hey Familie wird präsentiert von HIP für das Wertvollste im Leben. Milch macht stark oder für eine ausgewogene Ernährung ist es wichtig, dass es bei Ihnen in der Familie regelmäßig Fleisch gibt. Vielleicht habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, solche oder ähnliche Sätze auch schon gehört. Wir haben uns gefragt,
stimmt es denn wirklich, dass Fleisch, Fisch und Milchprodukte unverzichtbar für ein gesundes Aufwachsen sind? Oder können wir unsere Kinder tatsächlich vegetarisch oder sogar rein vegan ernähren? Wenn ja, was gibt es dabei zu beachten?
Als Hebamme liegt mein Augenmerk auch natürlich auf den Schwangeren, den Stillenden und den Babys. Und immer wieder werde ich gefragt, was hältst du denn davon, Kerstin? Und ich freue mich, dass wir nun gemeinsam mit den beiden bekannten Kinderärzten Dr. Med Nibras Nami und Dr. Med Florian Barbour, auch bekannt als Team hinter Hand, Fuß, Mund, fundierte Antworten auf das Thema geben können.
Ein Thema, mit dem sich unserer Beobachtung nach immer mehr Familien beschäftigen. Hallo ihr beiden, wir freuen uns, dass ihr mal wieder zu Gast bei Hey Familie seid.
Hallöchen.
Hallo.
Danke, dass wir dabei sein dürfen. Wir freuen uns.
Ihr habt das Thema vegetarische, vegane Kinderernährung ja auch schon in eurem Podcast Hand, Fuß, Mund behandelt und darüber auch in eurem Buch geschrieben. Könnt ihr uns mal sagen, wie hat sich denn der Blick auf dieses Thema, sagen wir mal, in den vergangenen 10, 20 Jahren verändert? Und wie groß ist auch das Interesse von Elternseite aus geworden?
Ja, also ich glaube, vor 20 Jahren war es wahrscheinlich noch eine wirkliche Ausnahmeernährung, vor allem wenn wir von veganer Ernährung allgemein sprechen, vor allem von veganer Kinderernährung. Und über die vor allem letzten 10 Jahre, in dem das Umweltbewusstsein bei vielen Menschen deutlich stärker geworden ist, aber auch ja so ein bisschen die tierethische Seite, glaube ich, bei vielen etwas aufgeflammt ist durch etwaige Dokus. Da hat, glaube ich, auch die ein oder andere Streaming-Plattform einen Beitrag zu geleistet. Sind viele Menschen da auf das Thema aufmerksam geworden und schließen für sich dann aus, Fleisch aus schlechten Haltungsstufen zu essen oder gar nicht überhaupt noch essen zu wollen. Und immer mehr wird daraus aus einer individuellen Ernährung auch eine Familienkost. Und da entstehen immer mehr Fragen, ob das denn eben auch für Kinder geeignet ist und in welchen Altersklassen. Und das wird jetzt so die letzten Jahre immer mehr weitergegeben an die Kinderärzte, sodass die das dann zu spüren bekommen, dass die Eltern da Rieseninteresse dran haben.
Könnt ihr denn einmal ganz kurz sagen, es sprechen ja alle immer davon, dass es super wichtig ist, dass man sich ausgewogen ernährt, eben auch die Kinder. Aber was heißt denn das eigentlich ganz genau?
Ausgewogen ist natürlich ein breiter Begriff. Das bedeutet grundsätzlich, dass von allem, was der Körper braucht, genügend da ist. Also von den Makronährstoffen, Kohlenhydrate, Fette und Proteine, dass hier ein Mischverhältnis so ist, dass es von allem genug ist, aber eben auch von den Mikronährstoffen. Und mit Mikronährstoffen sind eben Nährstoffe gemeint, die nicht zum Verbrennen dienen, aus dem wir nicht irgendwie Energie gewinnen können, sondern die für irgendwelche Stoffwechselprozesse oder als Baustein im Körper wichtig sind. Das sind typischerweise Vitamine, das sind organische Stoffe, die von Organismen gebildet werden, und Mineralien, die in unserer Erde so vorkommen, wie zum Beispiel Eisen. Und der Mix von diesen Nährstoffen, das, wenn das passt, dann reden wir von einer ausgewogenen Ernährung. Das hat erstmal nichts mit plant-based oder carnivore oder so zu tun, sondern wenn man alles bekommt, was man so verlangt, dann ist es ausgewogen.
Was sagt ihr denn zu der pauschalen Aussage, wichtig ist, dass man Fleisch, Fisch und Milchprodukte zu sich nimmt? Oder sagt ihr, das ist total überholt?
Ja, das ist sicherlich überholt. So pauschal lässt sich das auf keinen Fall sagen. Aber man kann es auch nicht einfach abtun und sagen, keiner muss Fleisch, Fisch und sonstige tierische Produkte essen und sich keine Gedanken mehr machen. So ist es nicht. Also je mehr ich hier weglasse, desto mehr Gedanken muss ich mir machen darüber, ob und wie viel ich von den Mikronährstoffen, die notwendig sind, auch bekomme. Aber der Gedanke, dass ich hier Fleisch essen muss, dass jedes Kind Schnitzel, Steak und alles Mögliche und einen Fisch einmal die Woche essen muss, damit es hier gut versorgt ist, der Gedanke ist heutzutage weit überholt. Da gibt es genug Lebensmittel und Nahrungsmittel, die einem genau das auch geben, was in diesen tierischen Produkten drin ist. Und wenn man so verzichtet, dass man auf alles verzichtet, also auch auf Milch, auch auf Käse, auch auf Eier, sprich man sich vegan ernährt, dann gibt es einzelne Mikronährstoffe, die man dann, an die man nicht rankommt, aber das muss man wissen. Und dann muss man die extra zuführen, was auch kein Drama ist, was auch kein Problem ist. Aber man muss sich der Sache bewusst sein. Das ist in jeder Ernährungsform ganz, ganz wichtig. Und da ist es auch egal, ob ich tierische Produkte esse oder nicht. So ein bisschen mit Köpfchen und Hausverstand an die Sache rangehen und mit Hintergrundinformationen ist in jeder Ernährungsform sicherlich notwendig und gut, gerade wenn es um eigene Kinder geht.
Gibt es denn schon Studien mit vegan, vegetarisch ernährten Kindern? Und wenn ja, was sagen Sie?
Jawohl, gibt es. Und die kommen auch zum Teil aus Deutschland und sind gut gemacht. Und die attestieren einer vegetarischen und veganen Ernährung, wenn sie korrekt durchgeführt wird, ein sehr gutes Zeugnis. Es gibt Studien, die haben sich, ich habe eben ja von Mikro- und Makronährstoffen gesprochen. Es gibt Studien mit sehr, sehr kleinen Kindern. Da wurde sich angeschaut, wie sieht's mit den Makronährstoffen aus. Es gibt ja immer das Vorurteil, dass Vegetarier und Veganer zum Beispiel zu wenig Proteine zu sich nehmen, weil sie kein Fleisch essen. Die Studien haben aber gezeigt, dass die Kinder alle gleich viel Proteine hatten in allen drei Gruppen. Also wurden aufgeteilt in diese drei Ernährungsformen, vegan, vegetarisch und omnivor, also inklusive Fleisch und tierische Produkte. Und auch bei den Mikronährstoffen, muss man sagen, gab es kaum Unterschiede. Interessanterweise zum Beispiel beim Eisen, wo man ja auch das Vorteil hat, man muss Fleisch essen, um Eisen zu bekommen, gab es in allen drei Gruppen keine Unterschiede signifikant. Und die Kinder, die zum Beispiel vegan oder vegetarisch gelebt haben, haben auch keine Eisensupplemente genommen. Also die haben jetzt nicht irgendwie getrickst, um auf die guten Werte zu kommen, sondern durch die eben dann ausgewogene vegetarische oder vegane Ernährung konnten sie genauso gut ihren Haushalt decken. Es gibt sogar gesundheitliche Vorteile, die aufgedeckt werden konnten. Je pflanzlicher die Familien gelebt haben, desto mehr Ballaststoffe haben die Kinder gegessen, desto weniger zugesetzte Zucker haben die Kinder gegessen und desto günstiger war auch das Körperschema. Damit ist gemeint, gab es eine Neigung hin zu Übergewicht. Es gab, glaube ich, in den veganen Gruppen eine Neigung, eher zu leicht als zu schwer zu sein. Aber in einem Land, wo vor allem Übergewicht eine Volkskrankheit geworden ist, ist das vielleicht jetzt, sagen wir mal, das geringere Problem.
Wenn wir jetzt mal die einzelnen Phasen durchgehen, von der Schwangerschaft, Wochenbett, Stillzeit, Babys, Kleinkinder, Kinder, Teenies, könntet ihr vielleicht jeweils mal darauf eingehen, wie denn die ausgewogene Ernährung vegetarisch-vegan aussieht, was wir beachten müssen? Zum Beispiel Kerstins Thema ja vor allen Dingen jetzt auch in der Schwangerschaft. Da fragen sich ja ganz viele, geht das wirklich? Kann ich mich in der Schwangerschaft vegetarisch, aber auch vegan ernähren? Und worauf muss ich denn achten?
Also die Frage ist natürlich, könnte man jetzt stundenlang drüber sprechen, die zu beantworten. Ich versuche es mal so einfach wie möglich, indem ich jetzt vor allem auch mal Schwangerschaft und Stillzeit zusammenfasse, weil da ist grundsätzlich das Prinzip das gleiche. Mutter nimmt Nährstoffe auf und gibt diese ans Kind weiter. In der Schwangerschaft über das Blut und die Plazenta, in der Stillzeit über die Milch. Aber das Prinzip ist das gleiche. Und wenn ich in dieser Phase bin, dann gibt es gewisse Supplemente, die sowieso alle Schwangeren nehmen sollen. Das ist zum Beispiel die Folsäure. Da ist es unabhängig davon, welche Ernährungsform man durchführt. Und darüber hinaus nehmen viele Schwangere ja auch Multinährstoffpräparate, von denen sind wir eigentlich auch ein Fan, weil man hat sowieso schon genug zu tun mit der Umstellung des Körpers. Es passiert ganz viel und sich da eben um jeden einzelnen Nährstoff den Kopf komplett zu zerbrechen, kann anstrengend sein, sodass wir das sehr, sehr gut finden, dass man so das meiste aus dem Kopf hat, indem man ein Multinährstoffpräparat nimmt und damit gut versorgt ist. Weil am Ende des Tages geht es hier nicht darum, irgendwie besonders Bestnoten in der Ernährung zu bekommen, sondern es geht darum, dass das Kind alles bekommt, was es braucht und dass danach auch noch ein bisschen was für die Mama übrig bleibt, sodass die auch nicht in eine Unterversorgung rutscht. Und dann kommen ein paar Dinge hinzu, je nachdem, was für eine Ernährungsform man wählt. Ich würde mit vegan anfangen, weil das da ganz leicht ist. Das gilt nämlich für alle Veganer, ob man jetzt in der Schwangerschaft oder in der Stillzeit ist oder ob man selber das Kind später betrachtet. Eine vegane Ernährung ist nicht möglich ohne eine Supplementierung von Vitamin B12. Das ist ein Vitamin, das ausschließlich für uns Menschen bioverfügbar in tierischen Quellen vorkommt. Und deswegen, wenn man auf diese verzichten möchte, aus Supplementen gewonnen werden muss. Das ist in der Tierwelt manchmal auch nicht anders. Gerade Zuchttiere kriegen Vitamin B12 auch supplementiert, weil sie Hauptsache Kraftfutter haben, um dick zu werden und nicht um gesund zu werden. Deswegen kriegen die auch Supplemente. Das heißt, es ist so, dass wir dann eben die Supplemente anstelle des Tieres nehmen. Wenn man vegetarisch lebt, ist das nicht notwendig. Vorausgesetzt, die Schwangere oder die Stillende isst zahlreiche tierische Lebensmittel wie Käse, Quark, Joghurt, Milch. Und dann muss man eben berücksichtigen, wie viel man davon isst. Es gibt ja eben auch die Vegetarier, die auf dem Papier streng genommen Vegetarier sind, aber die essen vielleicht mal alle 10 Tage irgendwie ein kleines Stück Käse. Da muss man sagen, diese Ernährung ist dann eher doch überwiegend vegan und dann sollte man eben auf Vitamin B12 achten. 2 Nährstoffe, die für uns auch sehr, sehr wichtig sind in Schwangerschaft und Stillzeit, wo wir ein besonderes Augenmerk drauf legen, dass Mütter damit gut versorgt sind, sind Jod und Omega-3-Fettsäuren. Gerade zu Omega-3-Fettsäuren gab es in den letzten Jahren auch viele gute Studien, dass eine gute Versorgung damit nicht nur der Entwicklung des Nervensystems des Kindes zugutekommt, sondern auch eben der Allergieprävention beim Kind dient, sodass hier eben eine gute Versorgung der Mutter gewährleistet werden sollte. Und wenn die nicht wirklich viel Fisch oder Meeresalgen zu sich nimmt, dann würden wir auch hier zusammen mit Jod eine Supplementierung empfehlen, damit da die Versorgung der Zeit so gut ist, dass Mutter und Kind damit ausreichend versorgt sind.
Nibras, vielleicht kannst du noch mal erklären, wie man Beikost ohne tierische Produkte gut bei Babys und Kleinkindern einführen kann.
Wir müssen halt eben davon wegkommen, immer so Nahrungsmittel nach ihrer Herkunft zu benennen. Also ist es Fleisch oder ist es Fisch, sondern das Kind braucht Proteine, das Kind braucht Kohlenhydrate, das Kind braucht Fette und gewisse Vitamine und Mineralstoffe. Und ich muss halt gucken, woher ich das bekomme. Und da gibt es eben auch Alternativen zu den tierischen Lebensmitteln. Wenn ein Kind mit Beikost startet, dann ist das erste Wichtige, was das Kind viel braucht. Deswegen fängt es eben dann auch mit 5, 6, 7 Monaten mit der Beikost an. Das ist Eisen. Eisen ist dann nach 5, 6 Monaten beim Kind sehr, sehr stark verbraucht durch die Veränderung des Blutes nach der Geburt und weil einfach auch die Speicher, die die Mutter mitgegeben hat, irgendwann aufgebraucht sind. Das Kind wächst ja auch enorm. Ne? Viele Kinder wiegen ja am ersten Geburtstag 3, 3,5 Mal so viel wie nach Geburt. Und um sein Körpervolumen zu vervielfachen, braucht man einfach auch viele Nährstoffe. Und das Eisen kann man eben aus guten anderen Quellen beziehen. Traditionell, wenn wir uns diesen Beikostfahrplan angucken, geht es ja los mit dem Gemüse-Kartoffel-Fleischbrei. Und ich bin immer der Fan davon zu sagen, Das ist der Gemüse-, Kohlenhydrat-, Protein-, Eisenbrei. Und dann kann man gucken, welche Quellen man nimmt. Wir sind großer Fan zum Beispiel von Linsen. Linsen enthalten sehr, sehr gut bioverfügbares Pflanzeneisen, was sehr, sehr gut vom Körper aufgenommen werden kann, ähnlich dem Eisen aus Fleisch. Weitere Quellen, die wir sehr, sehr gut finden, sind zum Beispiel Erbsen oder Sojabohnen. Kann man auch Tofu benutzen. Ist gerade Tofu ein tolles Lebensmittel für die Beikost. Gibt es in verschiedensten Konsistenzen, gibt es in verschiedensten Geschmacksrichtungen von neutral schmeckend bis zu gewürzt. Kann man also viel mitarbeiten, in vielen Breien zum Beispiel einbauen. Und wenn man sogar sagt, man möchte Baby-led Weaning machen, also dem Kind feste Kost anbieten, dann kann man das mit Tofu auch super machen, weil die Kinder das gut essen können, ohne dass die einen starken Zahnapparat dafür haben müssen. Und danach sind die Breie, die man dann, jetzt sagen wir mal, wenn wir gerade bei der traditionellen Beikost sind, so, dass man sie leichter auch veganisieren kann. Also indem man zum Beispiel im Milch-Getreidebrei die Kuhmilch durch eine Pflanzenmilch ersetzt, die eine ähnliche Zusammensetzung hat wie die Kuhmilch, also vor allem einen ähnlichen Kalziumgehalt zum Beispiel beinhaltet. Und so lässt sich dann doch der Beikostfahrplan relativ leicht auf vegetarisch und vegan umstellen tatsächlich.
Habt ihr einen Tipp für uns Eltern? Bei uns war das zum Beispiel jetzt so, dass mein eines Kind mit 5 Jahren gesagt hat, ich möchte kein Fleisch mehr essen, hat Tiertransporte gesehen, aber war auch so ein bisschen picky, was das Essen angeht. Wie stellen wir denn bei Kindern und später auch Jugendlichen sicher, dass sie, wenn sie vielleicht viele Dinge auch gar nicht so mögen, dass sie eben aber trotzdem, ja, sind wir wieder beim Wort ausgewogen, ernährt sind oder sich ernähren?
Ja, wichtiges Thema. Habe ich selbst zu Hause. Ich habe 2 Kinder, die aus freien Stücken gesagt haben, sie wollen kein Fleisch mehr essen, sie wollen sich vegetarisch ernähren, ohne dass ihnen das jemand auferlegt hat oder sie dazu getrieben hat. Ja, und dann ist es halt Aufgabe der Eltern, auch in der gleichen Situation, wie wenn sie doch Fleisch essen, einfach das Angebot zu schaffen für eine gesunde Ernährung. Und es macht im Endeffekt keinen Unterschied, ob mein Kind jetzt sagt, ich möchte mich vegetarisch ernähren oder möchte mich omnivor ernähren. Ich muss trotzdem dafür sorgen oder die Bedingungen schaffen, dass es nicht nur Nudeln ohne Soße oder Pommes zu sich nimmt, weil alles andere nicht schmeckt und weil es der Weg des geringsten Widerstandes ist, gibt es halt jeden Tag nur Nudeln und jeden zweiten Tag Pommes, weil sonst ist da nichts. Das ist halt keine verantwortungsvolle Ernährung. Da muss man trotzdem schauen, dass viel Ausgewogenes, viel Unterschiedliches auf den Tisch kommt. Die Kinder lernen erst die Geschmäcker, die Kinder lernen erst die Lebensmittel kennen. Und dann dauert es manchmal, bis sie etwas für gut befinden und bis sie an etwas Gefallen finden. Aber unter dem Motto steht der Tropfen hüllt den Stein. Wenn das Angebot in Ordnung ist, wenn es reichhaltig ist und man genug Geduld aufbringt, dann kriegt man die Kinder auch dazu, ohne Zwang, dass sie sich ausgewogen ernähren. Da gehört dazu, dass zum Beispiel bei uns bei jedem Abendbrot eine Schüssel mit Rohkost am Tisch steht. Mhm. Und diese Schüssel, die ist innerhalb von 10 Minuten leer, weil sich alle über die Gurken und über die Möhren und über die Paprika stürzen. Das war nicht immer so. Das am Anfang, der eine wollte das nicht, der andere wollte das nicht. Aber es ist einfach Normalität und es gehört zu dem jeweiligen Essen dazu und damit wird das auch, findet das Einzug in die Routine und in die normale Ernährung. Und so, und das ist unabhängig, ob es jetzt mit Fleisch oder ohne Fleisch ist, für die Ausgewogenheit, für das Angebot müssen halt trotzdem die Eltern sorgen.
Florian, jetzt gibt es aber auch Eltern, denen das vielleicht nicht so bewusst ist, was eine gesunde Ernährung ausmacht und wo sich dann schon doch bei den Kindern auch Mangelerscheinungen zeigen. Vielleicht könnt ihr beide bitte mal darstellen, wie sich so ein Mangel eben auch auswirkt. Also Stichwort wäre jetzt zum Beispiel B12, Mangel, Kalzium, Eisenmangel etc. Und vor allen Dingen dann, was wir tun können, um den vorzubeugen.
Ja, sehen wir bei uns im Krankenhaus, in der Klinik ganz häufig und nicht in einer bestimmten Ernährungsformgruppe. Also nicht, es kommen jetzt nicht nur Vegetarier oder Veganer mit Eisenmangelanämie zu uns. Ganz im Gegenteil, das ist ziemlich gleich verteilt, weil zum Beispiel bei der Eisenmangelanämie die Ursache nicht der Verzicht auf das Fleisch ist, wie man vielleicht glauben möchte, sondern im Gegenteil, es ist ein zu viel an tierischem Produkt. Die häufigste Ursache für uns, dass ein Kind mit einer Eisenmangelanämie, also mit einer Blutarmut, die aufgrund eines Eisenmangels auftritt, zu uns kommt, ist übermäßiger Milchkonsum. Mhm. Und da lernen wir tagtäglich immer wieder Eltern kennen, die, wenn wir ihnen das sagen, woran das liegt, dass ihr Kind jetzt im Krankenhaus ist und schlechte Blutwerte hat, dass das am Milchkonsum liegt, die sagen, das wusste ich nicht. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich war froh, dass mein Kind morgens 2 Gläser Milch, abends 2 Gläser Milch und mittags noch einen Joghurt gegessen hat, weil es eh so picky ist und so wenig isst. Aber das ist genau der Teufelskreis. Die Kinder trinken Milch. Milch hemmt die Aufnahme vom Eisen im Darm. Und auf der anderen Seite, jeder, der sich schon mal ein Glas Milch da zu Gemüte geführt hat, auf die Schnelle oder vielleicht auch 2, weiß, danach bin ich erstmal pappsatt. Das heißt, die Kinder essen weniger anderes, weil sie satt sind durch die Milch und sie haben aber noch eine schlechte Eisenaufnahme noch dazu. Und das Ergebnis ist das, was wir bei 5-10% aller Kinder in Deutschland sehen, nämlich eine Blutarmut aufgrund eines Eisenmangels. Und das wirkt sich je nach Alter natürlich auch gehörig aus. Die Kinder, die schon in der Schule sind, da sagen dann die Lehrer oder die Betreuer, ja, der ist immer so müde, ab mittags kriegt er überhaupt nichts mehr mit, der ist ganz blass, ist teilnahmslos im Sport und so. Und das liegt daran, dass einfach zu wenig roter Blutfarbstoff, zu wenig rote Blutkörperchen da rumschwimmen, die den Sauerstofftransport übernehmen im Körper. Und dem muss man dann auch mal mit Eisensubstitution dann entgegenwirken und schauen, dass die Eisenspeicher wieder aufgefüllt werden.
Gibt es denn noch neben diesen Anzeichen, dass mein Kind total schlapp ist, andere Anzeichen, woran wir als Eltern auch erkennen können, da liegt ein Mangel vor? Und wenn ja, welche?
Also das ist ganz schwierig, weil richtig merken tut man das bei vielen Sachen erst, wenn der Mangel ganz, ganz schlimm schon ist. Mhm. Also was Florian sagte, Schlappheit, Blässe, dafür muss man ja auch schon wirklich eine ordentliche Anämie haben. Wir kennen das bei gerade Jugendlichen, dass es häufig ist, dass wenn zum Beispiel der Eisenspeicher leer ist, aber sie noch keine Anämie haben, dass sie trotzdem Konzentrationsschwierigkeiten haben, nach der Schule sich erstmal hinlegen müssen oder in der Schule sagen, ja, die letzten 2 Stunden habe ich nicht mehr so gut aufpassen können. Das können auch mal Zeichen sein wie Haarausfall, angerissenen Mundwinkel. Aber bei all diesen Sachen muss man sagen, die sind nicht exklusiv für diesen Nährstoffmangel. Die können auch durch was anderes ausgelöst werden. Und nicht jeder, der diesen Nährstoffmangel hat, hat diese Zeichen. Ne? Deswegen ist es ganz, ganz schwierig, da diese Dinge so zu analysieren. Wir wollen jetzt auch nicht, dass alle, deren Kind da ein paar Haare morgens im Bad liegen hat, denken, das Kind hat einen Eisenmangel, wir müssen jetzt Blut abnehmen. Also da gehört immer mehr dazu, dass man da viele Dinge irgendwie im Blick hat. Sollten aber Sachen auffallen und sollte klar sein, dass das Kind sich wirklich nicht gut und ausgewogen ernährt. Und ich möchte nochmal betonen, das sehen wir in allen Ernährungsformen. Wir kennen viele Kinder, die essen alles und omnivor und die haben trotzdem Nährstoffmängel, weil sie, wie Florian sagte, zum Beispiel viel Kuhmilch zu sich nehmen. Aber auch es gibt Kinder, die essen zum Beispiel nur Geflügel und keine anderen Fleischsorten. Geflügel ist eine ganz furchtbare Eisenquelle, also hat sehr, sehr wenig. Also auch da kann jemand, der jeden Tag Fleisch isst, eigentlich einen Eisenmangel entwickeln. Und wenn man diese Eigenheit des Kindes kennt, dass es nicht gut ist, plus irgendwelche Anzeichen sieht, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man das miteinander in Verbindung bringt und überlegt, zusammen mit der Kinderärztin oder dem Kinderarzt des Vertrauens, könnte das was miteinander zu tun haben.
Jetzt kommt Werbung. Das Wertvollste im Leben sind für uns unsere Kinder. Und die Natur. Deshalb wollen wir von Hipp seit Generationen für unsere Babys nur das Beste. Beste Zutaten und beste Produkte. Das ist Hipp Biospitzenqualität. Seit 125 Jahren für das Wertvollste im Leben. Das war die Werbung.
Und da ist es wieder egal, wie sich die Kinder ernähren. Uns Eltern spricht es niemals frei davon, wirklich den Überblick zu behalten.
Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man aber trotzdem irgendwo beim Thema Ernährung noch eine gewisse Gelassenheit zu Hause auch an den Tag legen, weil ich kenne das von vielen Familien, die sind dann so verbissen, was das Thema Ernährung angeht. Das macht es dann nicht mehr besser. Also Überblick bewahren, also in so einem strengeren Maße, würde ich schon empfehlen in den ersten 3 Lebensjahren. Sind ja auch so die ersten 1000 Tage ja immer so hervorgehoben als besondere Zeit, in der sich das Kind so stark entwickelt. Da bin ich schon auch ein Freund davon, dass man drüber nachdenkt, was kauft, also in verschiedenen Schritten der Ernährung. Ne? Der fängt ja beim Einkaufen an, dass man auf die Verpackungen guckt, was ist da drin, welche Nährstoffe sind drin, welche Fette kaufe ich ein, welche Proteinquellen kaufe ich ein. Und mit der Zeit muss das aber schon irgendwo auch in Fleisch und Blut und Alltag übergehen und nicht mehr in so diesem Überwachungsmodus, was ist da alles passiert. Irgendwann ist es ja auch normal, dass die Kinder sich von ihrem Taschengeld mit ihren Freunden einen Döner reinziehen gehen und nicht irgendwie die Snackplatte von Florian sich da selber zusammenstellen. Und damit muss man dann auch leben. Ne? Und da ist es eben wichtig, dass eine gewisse Balance da ist, die sich aber auch dadurch einstellt, dass man eine gewisse Gelassenheit reinbringt und da versucht, das Ganze zu einem Alltagsthema zu machen und nicht mehr so gestresst von außen zu betrachten und zu versuchen, immer alles perfekt machen zu wollen.
Nibras, bevor wir uns gleich um die Omega-3-Fettsäuren kümmern, hätte ich gerne von euch beiden vielleicht nochmal für unsere Hörer und Hörerinnen pflanzliche Eisenquellen aufgezählt. Was habt ihr denn so zu bieten?
Also ich bin, wie gesagt, Riesenfan von den Linsen. Linsen sind aus meiner Sicht mit die beste Eisenquelle aus der Pflanzenwelt, weil Linsen sowohl den meisten Kindern, je nachdem wie man sie zubereitet, sehr schmecken. Und die jetzt sagen, nee, mein Kind mag keine Linsen, viele haben auch nur probiert, die zu kochen und dem Kind so vorzulegen. Aber man kann daraus auch zum Beispiel Pfannkuchen machen, die pulverisieren zu Mehl. Man kann auch Waffeln machen, man kann sogar süße Sachen daraus machen. Also da trotzdem irgendwie ein bisschen Schoko rein und dann eine süße Waffel zum Beispiel draus machen. Dann bin ich ein großer Fan von Tofu, habe ich ja auch eben erwähnt. Mögen ja auch viele Kinder, wenn man sie ein bisschen dran gewöhnt, müssen die Eltern auch erstmal lernen, mit umzugehen, damit auch zu kochen. Aber ich sage immer, Tofu ist wie Hähnchen. Wenn man das einfach ungewürzt reinbeißt, dann schmeckt es erstmal nach nicht viel. Und man muss damit lernen zu kochen und dann wird es schmackhaft. Und dann können wir so ein bisschen in die Richtung gehen, was kann man noch an Hülsenfrüchten vielleicht finden, die den Kindern schmecken. Also Erbsen, aber auch Kichererbsen sind ganz gute Eisenquellen. Nicht so top wie, finde ich, Sojabohnen und Linsen, aber schon sehr, sehr gut. Und dann kommen wir schnell in die Region der Nüsse, also Cashewnüsse, Mandeln und eben auch die Mousse-Varianten davon, mit denen man ja auch wunderbar kochen kann. Ich empfehle immer, macht doch euch zu Hause aus Mandeln oder Cashews eure eigene Sahne mit einem Mixer. Die ist viel nahrhafter als jetzt zum Beispiel eine gekaufte Kuhsahne oder so eine Sojasahne, weil da einfach dann das ganze Eisen noch mit drin ist. Das sind alles wunderbare Quellen. Ich glaube, Florian will auch noch welche nennen. Der hält schon seine Hand hin.
Ich könnte auch noch ein paar ergänzen.
Ja, dann ergänzen wir uns doch alle gegenseitig. Genau. Sehr gut.
Also wovon ich ja inklusive meiner Kinder Fan bin, sind Haferflocken. Die kann man gut einbauen. Gerade morgens ist das ein sehr beliebter Eisenlieferant und viel hat der Nibras nicht übrig gelassen. Darum schlage ich mal in die andere Richtung. Was kein guter Eisenlieferant ist, was aber so ein bisschen Mythos noch ist, ist Spinat. Da gab es einige Mythen drumherum, die besagten, dass das ein sehr guter Eisenlieferant ist. Dem ist aber nicht so. Da hat man das Trockengewicht mit dem Nassgewicht durcheinander gebracht, sodass man Unmengen an Spinat essen müsste, um da eine ordentliche, um da ordentlich Eisen rauszubekommen.
Ich würde gerne noch um die Hirse, die Himbeere und Melasse ergänzen und auch vielleicht noch den Hörerinnen den Tipp mitgeben, auf Vitamin C zu achten, weil dann das Eisen besonders gut vom Körper aufgenommen werden kann. So, jetzt kümmern wir uns vielleicht mal um die Omega-3-Fettsäuren. Wozu brauchen wir die denn so wichtig?
Ja, die Omega-3-Fettsäuren, das hat sich, wie wir es schon erwähnt haben, in den letzten Jahren mehr und mehr herauskristallisiert. Und das Wissen ist diesbezüglich enorm gestiegen, wie wichtig Omega-3-Fettsäuren für den Körper sind und vor allem für die Entwicklung des Gehirns. Und das ist ja was, wo wahrscheinlich alle Eltern sagen, oh, das ist mir besonders wichtig, dass meine Kleine oder mein Kleiner schlaues Kerlchen wird und klug durchs Leben geht. Das ist etwas, wo man sehr früh mit einer bewussten Herangehensweise einiges bewirken kann, was man natürlich nicht messen kann. Ich krieg nirgends das Ergebnis, wenn ich meinem Kind Omega-3 das erste Lebensjahr oder die ersten zwei Lebensjahre supplementiert habe. Da kriege ich kein Testergebnis, wo dann draufsteht, ihr Kind ist jetzt um 15 IQ-Punkte klüger geworden. Dann würden es vielleicht noch mehr Menschen machen. Aber diese guten Fette, die sind eben ganz außergewöhnlich notwendig dafür, dass sich das Gehirn ordentlich entwickelt. Es gibt aber auch schlechte Fette, die stehen so ein bisschen in Konkurrenz, die mit den Omega-3-Fettsäuren. Also so ganz so einfach ist es dann auch wieder nicht, dass man einfach sagen kann, ich nehme jetzt Hauptsache Fett, weil da sind eben diese zum Beispiel Omega-6-Fettsäuren auch drin. Und wenn ich die gleichzeitig zu mir nehme, dann hemmen die den positiven Effekt der Omega-3-Fettsäuren. Drum ist das über die Nahrung, gerade wenn man sich vegetarisch ernährt, gar nicht so einfach zu lösen. Und da sind wir ein großer, großer Fan von der Supplementierung von Omega-3 und einfach im Sinne von ein paar Tropfen Omega-3-haltiges Öl in die Babynahrung zum Beispiel, dazu in den Babybrei oder ins Essen dann später, um hier eine ausreichende Versorgung sicherzustellen.
Aber selbst wenn mein Kind nicht vegan oder sich vegetarisch ernährt, viele mögen ja auch gar keinen Fisch, macht es denn dann auch Sinn, das zu supplementieren?
Unbedingt. Also wenn man keinen Fisch mag, muss man am besten supplementieren. Also das sind ja die zwei Wege. Entweder muss man was essen, was aus dem Meer kommt, in Form in der Regel von Fisch. Algen essen hierzulande die wenigsten, sind aber die primäre Quelle. Also Fische sind gar nicht die Produzenten von den Omega-3-Fettsäuren. Die holen sich die auch nur von den Algen. Und wenn man dann keinen Fisch isst oder keinen fettreichen Fisch, da wird nämlich auch manchmal der Fehler gemacht, dass man zwar Fisch isst, aber nicht die fettigen Fische, sondern Alaska-Seelachs zum Beispiel, der ist irgendwie hochgradig fettarm, den benutzen viele Leute zum Abnehmen und der taugt gar nichts als Omega-3-Quelle. Dann sollte man supplementieren in diesem Fall. Und da hat man dann die Wahl, ob man Fischöl oder Algenöl benutzt. Schmeckt beides gleich. Ich bin immer erstaunt, wie krass fischig das Algenöl schmeckt. Also es ist für mich, als würde ich in so einen Fisch reinbeißen, wenn ich davon mal was abbekomme. Und wir finden es natürlich im Sinne des Tierschutzes etwas eleganter, das Algenöl zu verwenden als das Fischöl. Aber die stehen zur Verfügung. Die gibt es in Tropfenform für ältere Kinder und Erwachsene in Kapselform. Und damit kann man die Ernährung unglaublich gut ergänzen. Wir sind zwar nicht zwingend darauf angewiesen, der Körper kann die wichtigen Omega-3-Fettsäuren DHA und EPA auch selber produzieren aus der Alpha-Linolensäure, die in Pflanzen vorhanden ist, zum Beispiel Leinsamen oder Raps. Allerdings ist der Umrechnungsfaktor sehr schlecht. Also da werden am Ende nur 0,5% von dem pflanzlichen Omega-3 werden dann zu diesem DHA, was so gut ist für das Nervensystem, umgewandelt. Deswegen würden wir zumindest eben diesen ersten 1000 Lebenstagen empfehlen, dann direkt zu einer DHA-Quelle zu greifen.
Vielleicht könnt ihr beide nochmal was zu veganen Milchersatzprodukten sagen. Also für wie wichtig oder wie gut haltet ihr zum Beispiel Hafer- und Mandeldrinks? Also sind die in der Lage, die Bedürfnisse von wachsenden Kindern zu decken?
Ja, sind sie. Man muss die richtigen wählen. Empfohlen für Kinder, die noch klein sind, sind vor allem eher Sojamilch und Erbsenmilch, weil die eine sehr gute Proteinquelle auch sind. Hafermilch und Mandelmilch, also vor allem Hafermilch, die ja sehr, sehr beliebt ist, gerade weil Erwachsene sie gerne in ihren Kaffee reinmachen, sind nicht die besten Proteinquellen. Also wenn man für sein Kind gerade im ersten, zweiten Lebensjahr Beikost, Brei oder sowas machen möchte, würde ich eher mit Sojamilch arbeiten. Und dann sollte man darauf achten, dass die Inhaltsstoffe der einer Kuhmilch ähneln, weil da haben die Milchalternativen natürlich nicht von Natur aus die ganzen Inhaltsstoffe, die die Kuhmilch hat. Ne? Man darf ja nicht vergessen, Kuhmilch ist auch eine Muttermilch. Die ist von einer anderen Spezies, aber deswegen ist sie halt reich an vielen Nährstoffen. Und wenn man Hafer mit Wasser mischt und daraus im Mixer eine Milch macht, dann ist da natürlich nicht alles drin. Und da kommt so ein zweischneidiges Schwert. Alle wollen natürlich immer gerne Bio-Ware kaufen. Bio bedeutet aber in der Regel nicht stark modifiziert. Und wenn in einem Hafermilch dann noch verschiedene Stoffe wie Calcium und so hinzugesetzt werden, was aus unserer Sicht ja gut ist, weil wir wollen ja die Milch quasi an vielen Stellen ersetzen und die Inhaltsstoffe nachahmen, dann kommt da kein Bio-Zertifikat mehr drauf. Und dann kaufen das manche Leute nicht und denken, die Bio-Version ist besser. Für die Kinder aber in dem Alter meistens eben nicht, weil dann fehlen die ganzen guten Inhaltsstoffe. Deswegen in dem Maße sollte man aufpassen, dass man die gut vergleicht. Ich sage immer, nimm die Packung, halt dir eine Kuhmilch dran im Supermarkt, guck auf die Inhaltsstoffe. Und wenn sich das ziemlich ähnelt, dann ist es für dein Kind auch ganz gut geeignet. Aber wie gesagt, das empfehlen auch Ernährungsgesellschaften, gerade dass Sojamilch die beste Alternative ist für besonders kleine Kinder. Mhm.
Könntet ihr gegen Ende noch einmal sagen, welche Vorteile pflanzlich basierte Ernährung hat? Wir wissen nun das geringere Risiko für Übergewicht. Wie sieht es auch mit, sage ich mal, Krankheiten aus? Kann die vorbeugen? Und wenn ja, in Bezug auf welche Krankheiten?
Also hier ist vor allem jetzt bedienen wir uns dieses Begriffs wieder, die ausgewogene Ernährung enorm wichtig. Der Verzicht auf tierische Produkte hat einen ganz wichtigen Stellenwert, wenn es um das Umweltbewusstsein geht. Das ist ganz klar und das ist auch heutzutage ein ganz wichtiges Signal unseren Kindern gegenüber, dass sie sich da sehr wohl Gedanken machen sollen und hier für ihre Zukunft vielleicht auch aktiv etwas bereits mitgestalten und machen sollten. Dafür muss ich jetzt keine Horror-Stories den Kindern erzählen über das tierische Produkt, das auf dem Teller liegt, aber es ist schon wichtig, dass die Kinder irgendwann im Laufe der Kindheit verstehen, wo eigentlich die Milch herkommt, wo das Fleisch herkommt, das am Ende auf dem Teller landet. Und was die Gesundheitsvorsorge angeht, die Krankheitsvermeidung oder Verhütung angeht, da ist es so ein bisschen natürlich mehr an uns, dafür zu sorgen, dass genau diese Nährstoffe, die dafür wichtig sind, für eine gesunde Entwicklung des Gehirns, wie zum Beispiel Jod, wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, aber auch, wie wir es vorher schon angesprochen haben, in der Schwangerschaft bereits die Folsäure, die ja auch für das Kind enorm wichtig ist, dass hier die Strukturen des zentralen Nervensystems gesund ausgebildet werden. Bis hin zum Wachstum eines Schulkindes, eines Jugendlichen, der ja auch eine ganze Menge an Gewebe hier versorgen muss und Knochen immer größer werden und immer stärker werden, mehr Muskelmasse, das Gehirn immer größer wird. Wenn ich da die Basis schaffe durch eine ausgeglichene und durchdachte Versorgung an Nährstoffen, sowohl die Makronährstoffe als auch die Mikronährstoffe, dann ist das die beste Basis dafür, dass mein Kind gesund groß werden kann, dass es natürlich all die Infekte durchmacht, die es so durchzumachen gibt, wo das Immunsystem auch darauf angewiesen ist, dass es trainiert wird, um für das spätere Leben gerüstet zu sein, aber dass ich nicht die Basis schaffe für chronische Erkrankungen. Wir wissen, dass übergewichtige Kinder bereits ein erhöhtes Risiko haben, später auch übergewichtig zu sein, später chronische Erkrankungen zu bekommen, wie kardiovaskuläre Erkrankungen, wie Diabetes. Und diese Basis gilt es in der Kindheit bereits zu schaffen und bestmöglich auszubilden, damit hier die Maßnahmen bzw. die Gegebenheiten ideal sind für die Kinder.
Gibt es denn Belege dafür, dass eine pflanzliche Ernährung, also wenn wir auf alles achten, auf Nährstoffe und Co., das Risiko zum Beispiel von Herz-Kreislauf-Erkrankungen mindert? Gibt es dazu Studien?
Es gibt Studien, dass Menschen, die solche Erkrankungen schon haben, durch die Umstellung auf pflanzenbasierte Ernährungen gesünder werden. Das schon. Aber umgekehrt, dass man sagt, wenn jetzt ein Kind von klein, also man müsste ja so eine Art Dosis-Wirkungsbeziehung hinbekommen, um das wirklich zu belegen. Und da müsste man ja auch zeigen, damit es bewiesen wird, dass ein Kind, was von Geburt an so lebt, keine oder weniger Herz-Kreislauf-Erkrankung bekommt als ein Mensch, der mit 20 darauf umgestellt hat. Und der ist noch mal besser als der mit 40 darauf umgestellt hat. Und solche Daten gibt es meiner Meinung nach nicht. Und die sind ehrlicherweise auch, finde ich, nicht so sinnvoll. Weil man muss, finde ich, ein bisschen davon wegkommen zu sagen, diese Ernährungsform ist gut und diese Ernährungsform ist schlecht. Es gibt von allen Formen gute und schlechte Varianten. Ich sage immer, Pommes und Chips sind auch vegan und Geflügel ist kein ungesundes Lebensmittel. Also Geflügel ist eine Proteinquelle und enthält wenig tierisches Fett, je nachdem, welches Stück man vom Geflügel isst. Also man kann auch sehr, sehr gesund omnivor leben. Die mediterrane Kost ist ja in vielen Studien als wirklich sehr, sehr gut für die Gesundheit dargestellt worden. Und darin sind natürlich auch tierische Lebensmittel, Fisch enthalten, auch Öle, die Omega-6-Fettsäuren enthalten. Es geht aber eher um dieses Ernährungsschema. Was ist so drumherum? Wie viel esse ich vielleicht auch? Zu welchen Uhrzeiten esse ich? Hau ich mir den Bauch voll, bevor ich ins Bett gehe mit 3 Portionen oder esse ich früher? Also das ganze Thema ist viel komplexer, als nur zu sagen, pflanzenbasiert ist gut für deine Gesundheit und omnivor ist schlecht für deine Gesundheit. Ich finde, in die Richtung darf so eine Diskussion auch nicht gehen, sondern man sollte das immer im richtigen Licht betrachten. Es liegt vielleicht eben auch bei den pflanzenbasierten Ernährungen daran, dass die Leute gesünder werden oder sind, weil die Leute sich mehr mit der Ernährung auseinandersetzen, als die einfach alles, was auf den Teller kommt oder alles, was im Supermarktregal steht, einfach greifen und essen. Und durch die mehr Beschäftigung damit ist das natürlich auch eine Verzerrung, also statistisch eine Verzerrung, die da stattfindet, dass dann die Leute gesünder sind.
Nibras, jetzt zum Schluss hätte ich ganz gerne nochmal so 2 bis 3 Mutmacher auch für Eltern, die vielleicht gerade schon dabei sind, ihre Ernährung auch fürs Kind mit zu wechseln. Vor allen Dingen auch, wenn man davon ausgeht, dass manche Eltern es vielleicht etwas schwerer haben, weil der Hort und die Kita Kinderärzte dagegen reden. Was würdet ihr denen mitgeben wollen?
Und wie können sie dann auch richtig anfangen?
Genau, also wenn wir jetzt an Eltern denken, die vielleicht demotiviert sind, weil sie Gegenwind bekommen von Menschen, die ihnen ein Vorurteil an den Kopf werfen und sagen, das ist nicht gut, was du machst, dann kann ich ermutigend sagen, dass in der Regel diese Menschen nicht so viel Ahnung haben von dem Thema und solche Kritik äußern auf Basis von Unkenntnis und auf altmodischen und abgelaufenen Standards, die mal vor langer Zeit galten, die aber heutzutage sowohl in der modernen Welt gar nicht mehr anerkannt sind und aber auch durch genug Evidenz widerlegt worden sind. Also ihr seid dann schon auf dem richtigen Weg und lasst euch davon nicht entmutigen, auch wenn es manchmal so aussieht, als wäre man da ganz allein. Und wie man damit anfängt, das ist, glaube ich, da gibt es kein Kochrezept, sondern ich bin immer dafür, einen gewissen sanften Übergang zu schaffen. Ich bin nicht dafür, in die Küche zu rennen, alles Tierische in die Mülltonne zu knallen und dann nur noch im Reformhaus Sachen zu kaufen von heute auf morgen, sondern man sollte Schritt für Schritt die Sachen umstellen. Ist für die Kinder ja auch eine Gewöhnung, die da stattfindet. Und wenn die ihre Eier noch essen wollen die ganze Zeit, dann ist es auch erstmal okay. Also wichtig finde ich auch, die Kinder zu nichts zu zwingen und zu sagen, nee, das darfst du nicht mehr essen, weil sobald wir Kinder irgendwie zwingen, irgendwas durchzuziehen, dann ist es, finde ich, auch fragwürdig. Das ist natürlich einfacher mit ganz kleinen Kindern, die noch nicht viel hinterfragen, was auf dem Teller landet und wo wir viel selber bestimmen können. Und mit älteren Kindern, da muss man versuchen, einen sanften Weg zu gehen und wie Florian eben sagte, auch aufzuklären über die Herkunft der Lebensmittel. Und dann passiert das oft schon von ganz alleine, dass die Lust bekommen, das umzustellen und dann doch die vegetarische Wurst zu nehmen und die Milch aus Mandeln auszuprobieren und nicht aus der Kuh. Florian will auch noch was dazu sagen.
Ja, mein Appell ist, sprecht mit eurer Kinderärztin und eurem Kinderarzt darüber, dass wir kriegen das ganz viel, diese Resonanz bekommen wir ganz häufig, dass Eltern dieses Thema in der Kinderarztpraxis ansprechen und ihnen dann wirklich harter Gegenwind entgegenbläst und gesagt wird, nein, das wird nicht unterstützt und das ist nicht gut und lassen Sie das. Und die Zeiten ändern sich. Je mehr Eltern auf die Kinderärzte und Kinderärztinnen zugehen und sagen, ich möchte mein Kind oder mein Kind möchte sich so ernähren, was kann ich tun, um es zu unterstützen, was ist wichtig, worauf muss ich Acht geben? Je öfter das in der Kinderarztpraxis gesagt wird, desto eher müssen sich vielleicht auch, ich sag's jetzt mal salopp, das ein oder andere ältere Semester mit diesem Thema auseinandersetzen und sich mal denken, okay, jetzt kommt gerade die 10. Familie zu mir und will ihr Kind vegetarisch ernähren. Vielleicht muss ich mir doch mal ein bisschen, vielleicht muss ich mir mal das Buch zulegen und mich mal schlau machen, worauf es eigentlich ankommt. Weil bis jetzt habe ich es eigentlich nur abgelehnt und mich mit dem Thema gar nicht beschäftigen wollen. Aber der Zahn der Zeit geht auch nicht spurlos an mir vorbei, sodass ich mich jetzt auch mal mit diesem Thema befassen muss. Weil es gibt leider noch viele Ärztinnen und Ärzte, die dieses Thema, die sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen.
Ja. Genau, und da werden wir sicherlich in Zukunft auch öfter drüber sprechen. Aber, also ich will es noch mal betonen, es gibt ja schon die Empfehlung der DGE, wenn man sein Kind streng vegan ernähren möchte, vor allem in den ersten 1000 Lebenstagen, da wird es schon empfohlen, dass man jemanden hat, der fachmännisch einen auch begleitet und Tipps gibt. Da gibt es keine Einschränkungen, das muss kein Arzt oder Ärztin sein, das kann auch eine Ernährungsberaterin, Berater sein. Aber das sollte man zumindest mal versuchen, eine solche Fachkraft mit ins Boot zu holen, die einem weiterhilft. Ich habe selber schon bei Familien, die sich viel informiert hatten, Dinge gefunden, die wir verbessern konnten, sodass deren Leben auch leichter geworden ist, weil dann das alles aus dem Internet zusammengesuchte, auch über tolle Podcasts, dann manchmal ja doch schwer zu überblicken ist, wenn man das Thema nicht so viel behandelt hat bisher.
Ich möchte gerne zum Schluss noch euer Buch empfehlen, nämlich ihr habt geschrieben Kompass Kindermedizin, erschienen im DTV-Verlag.
Vielen, vielen Dank euch für das tolle und ausführliche Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
Uns auch.
Uns auch. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Hey Familie,
der Familienpodcast von DM Glückskind. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Dienstag auf dm.de/heyfamilie
und überall, wo es Podcasts gibt.